Herzlich willkommen im neuen Jahr 2016. Ich wünsche allen noch ein gesegnetes Jahr. Die, wo ich noch nicht persönlich die Hand gegeben habe, vor allem, viele konnte ich schon. Der Herr segne euch von ganzem Herzen, führe euch und leite euch, vertiefe eure Beziehung mit ihm und möge euch wirklich durch dieses Jahr hindurch führen. Und ich wünsche euch, dass der Herr ja wirklich diese Führung euch schenkt und dass ihr sie auch erlebt und erfahrt. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dir unser Leben anvertrauen dürfen. Wir legen dir unser Leben in dieses kommende Jahr in deine Hände. Du bist der wahre Retter und du kannst uns durch diese Zeit und durch dieses Leben sicher hindurchführen, Herr. Wir wollen fest auf dir gewurzelt sein. Und wir wollen uns ganz fest auf dich besinnen und gründen, Herr Jesus Christus, unseren Bund mit dir befestigen, Herr. Und du wirst uns auch durch diese unruhige Zeit sicher hindurchleiten, Herr Jesus, zum Ziel. Wir danken dir dafür von ganzem Herzen. Amen. Jesus Christus, Retter, Heiler und Erlöser. Diese drei Bezeichnungen gibt's für Jesus und alle drei haben miteinander zu tun und doch hat jeder seine Bedeutung für sich. Wir wollen uns heute die Bedeutung der Rettung anschauen und die nächste Predigt wird dann über Heilung sein und dann hin die letzte Erlösung. Und alles hat zwar mit Erlösung zu tun, mit Heilung zu tun und trotzdem ist Rettung erst einmal ein ganz besonderes Thema und der erste Schritt hin zum Heil und zur vollkommenen Erlösung. Jesus hat uns aus der Macht der Finsternis herausgerettet, die ihr seine Kinder seid. Uns von den Ketten der Sünden und Sklaverei, von Schuld und Sünde befreit. Vergebung, Frieden und neue Hoffnung darf jetzt dein Leben, deine Seele durchdringen. Du bist in einen neuen Herrschaftsbereich hineingekommen. Du bist aus der Macht der Finsternis in den Machtbereich Jesu Christi, in sein Licht hineingekommen. Und das lesen wir in Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Halleluja. Die ganze Heilsgeschichte begann ja mit Abraham. Und ich habe, wie ich angefangen habe, dieses Thema vorzubereiten, ich habe schon in Kulmbach gepredigt, jetzt Ende des Jahres wieder angefangen, einmal die Bibel von vorne zu lesen, weil mich dann die Heilsgeschichte ganz neu interessiert hat und ich so Altes Testament wieder mal lesen wollte. Bin jetzt schon recht weit und es ist spannend, wie Gott mit den Menschen Geschichte schreibt. Wie einst Sachen immer wieder neu groß werden und wie wichtig es ist, auch das Alte Testament zu lesen, um das Neue besser verstehen zu können. Er hat Abraham berufen, Isaak und Jakob, dann der Alex hat ja mit Josef jetzt eine Predigtreihe angefangen, Josef in Ägypten und dann hat er das Volk Israel in Ägypten groß werden lassen und dann kam es unter die Knechtschaft eines bösen Herrschers, des Pharaos. Und diese Herrschaft, dieses Sinnbild ist auch ein Sinnbild auf den Herrschaftsbereich des Satans. Das Volk Israel wurde wirklich unterjocht, in schwerster Unterjochung versklavt und litt jahrelang. Ich glaube, 400 Jahre waren so ungefähr, etwas über 400 Jahre, unter dieser Knechtschaft. Am Anfang ging es ihnen ja noch gut, wie Josef, aber dann haben sie das alles vergessen. Und das Volk schrie zu Gott um einen Retter, um Rettung. Und Gott beruft Mose als Retter für dieses Volk. Mose ist auch ein Sinnbild auf Jesus Christus hin. Gott hat das Volk Israel durch Mose aus diesem Herrschaftsbereich der Ägypter herausgerissen und herausgerettet. Und es war ein Kampf. Der Pharao wollte nicht nachgeben. Er wollte die Israeliten nicht aus diesem Herrschaftsbereich herauslassen. Er wollte sie weiter unter Sklaven und unterjochen. Und es entstand ein Kampf zwischen Mose und dem Reich Gottes und dem Reich der Finsternis. Und Gott musste 10 Plagen schicken und musste diesen Pharao und Ägypten durchschütteln, bis endlich die Befreiung stattgefunden hat. Das hat mich dann so an meine Befreiung erinnert. Ich gedacht, ja, das kommt natürlich immer, jeder erlebt es anders, aber Menschen, die wirklich unter dem Herrschaftsbereich des Satans verstrickt waren, in Sünde, das war wirklich ein Kampf, ein geistlicher Kampf. Und hat sich bei mir über Wochen hingezogen, ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und dann habe ich die Befreiung erlebt. Gott war stärker als die Macht der Finsternis. Und so hat Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt und sie erst einmal aus der Knechtschaft, der Sklaverei befreit. Rettung, er hat sie gerettet aus der Macht der Sklaverei. Gott hat uns herausgerettet aus der Macht der Sünde und der Sklaverei. So, jetzt sind wir herausgerissen, aber sind wir schon im Himmel? Ist schon alles super gut? Nein, wir haben eine Wanderung vor uns bis zum Ziel. Und auch das Volk Israel hatte diese Wanderung vor sich. Sie sind dann durch dieses Schilfmeer hindurch und dann kam sogar noch einmal der Pharao mit seinen Streitheeren, um dieses Volk zu vernichten. Und dann hat Gott dieses Wunder getan und hat dieses ganze Heer in diesem Schilfmeer ertränkt. So habe ich mich auch gefühlt, muss ich sagen. Ich habe richtige dämonische Angriffe gehabt. Ich habe richtig gespürt, wie Dämonen mich nachts gequält haben. Und wie ich dann noch einmal geschrien habe zu Gott und gesagt, Gott, mach, dass das aufhört. Und dann kam noch einmal richtige Befreiung und dann war Schluss. Dann war Schluss gewesen. Dann hatte diese Feinde den Feind endgültig besiegt. So, jetzt sind wir auf dieser Wanderschaft, das Volk Israel ist auf dieser Wanderschaft. Und erst einmal nach dieser Befreiung kam ein riesen Lobgesang über das Volk Israel. Und das war, denke ich, auch in unserem Leben so, auch in meinem Leben. Da war ein Lobgesang, eine Freude, eine Begeisterung über die Rettung, die mir Jesus geschenkt hat. Und das möchte ich mit euch lesen in 2. Mose 15, 1 bis 21. Damals sangen Mose und die Israeliten dieses Lied zur Ehre des Herrn. Ich will dem Herrn singen, denn er ist mächtig und erhaben. Pferde und Reiter warf er ins Meer. Der Herr hat mir Kraft gegeben und mich froh gemacht. Nun kann ich wieder singen. Er hat mich gerettet. Er ist mein Gott. Ihn will ich preisen. Er ist der Gott meiner Väter. Ihn allein will ich ehren. Der Herr ist ein mächtiger Kämpfer. Sein Name ist der Herr. Die Streitwagen des Pharaos und sein Heer hat er ins Meer geschleudert. Die besten Wagenkämpfer sind im Schilfmeer ertrunken. Wasserfluten haben ihn bedeckt. Wie Steine sind sie in die Tiefe versunken. Herr, deine Hand tut große Wunder. Ja, deine gewaltige Hand zerschmettert den Feind. Du bist mächtig und erhaben. Du stürzt zu Boden, die sich gegen dich erheben. Dein glühender Zorn trifft sie und verbrennt sie wie Stroh. Zorn erfüllt hast du aufs Meer geblasen. Und türmte sich die Wassermassen, die Fluten standen wie ein Wall, die Meerestiefen wie eine Mauer. Der Feind prahlte, los, wir verfolgen sie, wir holen sie ein, wir machen reiche Beute. Jeder bekommt, was er haben will. Wir ziehen das Schwert und rotten sie aus. Aber als dein Atem blies, verschlang sie das Meer. Wie Blei versanken sie in den mächtigen Wogen. Herr, wer unter allen Göttern ist dir gleich? Wer ist wie du, herrlich und heilig? Wer vollbringt so große furchterregende Taten? Wer tut Wunder so wie du? Als du deinen rechten Arm ausstrecktest, verschlang die Erde unsere Feinde. Voller Liebe hast du uns geführt, dein Volk, das du gerettet hast. Mit großer Macht hast du es geleitet bis zu dem heiligen Ort, an dem du wohnst. Als die anderen Völker hörten, was geschehen war, erschraken sie. Angst überfiel die Philister. Und die Fürsten Edoms waren entsetzt. Moabs Herrscher fingen an zu zittern und die Bewohner Kanaans verloren allen Mut. Furcht und Schrecken packte sie. Sie sahen deine große Macht und standen wie versteinert da, bis dein Volk vorbeigezogen war. Ja, bis das Volk, das dir gehört, vorbeigezogen war. Du bringst sie zu deinem Berg und pflanzt sie dort ein, an dem Ort, den du dir als Wohnung erwählt hast. Dort ist ein Heiligtum, o Herr, das du mir mit eigener Hand errichtet hast. Der Herr ist König für immer und ewig. Die Soldaten des Pharaos waren den Israeliten mit Pferden und Streitwagen ins Meer gefolgt. Da hat der Herr das Wasser zurückfluten lassen und die Wogen hatten sie verschlungen. Die Israeliten aber waren trockenes Fußes mitten durchs Meer gezogen. Die Prophetin Miriam, Aarons Schwester, nahm ihr Tamburin zur Hand. Auch die anderen Frauen schlugen ihr Tamburin und zusammen tanzten sie im Reigen. Miriam sang ihnen vor: Singt dem Herrn, denn er ist mächtig und erhaben. Pferde und Reiter warf er ins Meer. Ein wunderbarer Lobgesang, ein wunderbares Loblied, und da steckt so viel drin. Die Befreiung, auch das Ziel, das Gott für sein Volk bereitet hat, auch unser Ziel, das Gott bereitet hat, die ewige Herrlichkeit für uns errichtet zu seiner, und ewig will er über uns herrschen und wir mit ihm Gemeinschaft haben. Ja, diese Begeisterung hat leider nicht sehr lange angehalten. 45 Tage später begann bereits das große Murren. Wir lesen in 2. Mose 16, 1 bis 35. Die Israeliten zogen von Elim weiter. Am 15. Tage des zweiten Monats, nachdem sie Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Berg Sinai liegt. Bald fingen die Israel wieder an, sich bei Mose und Aaron zu beschweren. Sie stöhnen: Ach, hätte der Herr uns doch in Ägypten sterben lassen. Dort hatten wir wenigstens Fleisch zu essen und genug Brot, um satt zu werden. Ihr habt uns doch nur in diese Wüste gebracht, damit wir alle verhungern. Da sprach der Herr zu Mose: Ich lasse Brot vom Himmel für euch regnen. Die Israeliten sollen morgen losgehen und so viel einsammeln, wie sie für den Tag brauchen. Mehr nicht, denn ich will sie auf die Probe stellen und herausfinden, ob sie mir gehorchen. Wenn sie am sechsten Tag die eingesammelte Nahrung zubereiten, werden sie entdecken, dass es doppelt so viel ist wie sonst. Darauf sagte Mose und Aaron zu den Israeliten: Heute Abend werdet ihr erfahren, dass der Herr es war, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Was mir hier aufgefallen ist bei diesem Vers: Sie haben Gott so mächtig erlebt, mit der Wolkensäule, die ganzen Plagen, die Herausführung. Sie haben Gottes Wunder erlebt und trotzdem haben sie gezweifelt. Weil das lesen wir hier: Heute Abend werdet ihr erfahren, dass der Herr es war, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Das musste noch einmal beweisen. Kennen wir das auch in unserem Leben? Gott hat so viel getan und dann fangen wir es zweifeln an und denken: Mensch, war das, habe ich mir das jetzt alles eingebildet? Hat das jetzt Gott wirklich getan? Oder ist das jetzt alles nur Fantasie oder Vorstellung? Der Zweifel kommt und ich denke, er ist auch normal. Wichtig ist, wie gehen wir mit dem Zweifel um? Ich denke, es ist wichtig, ehrlich damit umzugehen, zu Gott zu kommen. Mit seinem Zweifel, ihm zu sagen, und Gott will dir wieder neu begegnen. Er will deinen Glauben wieder stärken. Vers 7 lesen wir weiter. Und morgen früh werdet ihr seine Macht und Herrlichkeit sehen. Er hat eure Vorwürfe gehört, denn mit eurem Klagen lehnt ihr euch nicht gegen uns auf, sondern gegen ihn. Trotzdem wird er euch abends Fleisch zu essen geben und morgens Brot genug. Er hat gehört, wie ihr ihn anklagt. Euer Murren richtet sich ja nicht gegen uns, sondern gegen den Herrn. Trotzdem, und trotzdem, Halleluja, hat Gott trotz Murren und Klagen sein Volk nicht einfach deswegen gleich verachtet, sondern hat sie versorgt. Er ist drauf eingegangen, er hat sich gekümmert und ihnen diese nötige Versorgung zukommen lassen. Mose, Vers 9, beauftragte Aaron, ruft die ganze Gemeinschaft der Israeliten zusammen. Sie sollen vor dem Herrn reden, denn er hat ihre Vorwürfe gehört. Aaron richtete diese den Israeliten aus. Als sie sich versammelt hatten und zur Wüste hinausschauten, erschien von dort die Herrlichkeit des Herrn in einer Wolke. Der Herr sprach zu Mose, ich habe die Klagen der Israeliten gehört. Darum sag ihnen, heute Abend werdet ihr Fleisch zu essen bekommen und morgen früh so viel Brot ihr braucht. Darum werdet ihr erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Am selben Abend zogen Schwärme von Wachteln heran und ließen sich überall im Lager nieder. Und am nächsten Morgen lag Tau rings um das Lager. Als es verdunstet war, blieben auf dem Wüstenboden feine Körner zurück, die aussahen wie Reis. Die Israeliten entdeckten sie und fragten sich, was ist das bloß? Nie zuvor hatten sie so etwas gesehen. Mose erklärte ihnen, dies ist das Brot, das euch der Herr zu essen gibt. Der Herr hat angeordnet, jeder von euch soll so viel sammeln, wie er für seine Familie braucht. Ein Krug von 2,5 Litern für jede Person, die in seinem Zelt lebt. Die Israeliten hielten sich daran und lasen die Körner auf. Einer mehr, der andere weniger. Doch als sie es zu Hause maßen, hatte der nicht zu viel, der viel eingesammelt hatte und wird nur wenig aufgelesen hatte, dem fehlte nichts. Jeder hatte genauso viel, wie er brauchte. Mose befahl, hebt nichts davon bis zum nächsten Morgen auf. Gott gibt uns immer genauso viel, wie wir brauchen, habe ich daraus gelesen. Auch an geistlicher Nahrung. Wir können nicht geistliches Erlebnis abspeichern. Wir können es zwar erinnern, sondern wir müssen Gott immer wieder neu erleben. Wir müssen dieses Manna und diese Speise immer wieder neu aufsammeln. Wir müssen Gott immer wieder neu begegnen. Wir brauchen sie frisch, sonst wird sie alt und verdirbt. Das werden wir gleich lesen. Und wir können es auch nicht speichern, sondern wir müssen Gott neu suchen und Gott wird uns immer so viel geben, wie wir brauchen. Vers 20, einige Israeliten aber hielten sich nicht daran und ließen etwas übrig. Am nächsten Morgen war alles voller Würmer und stank. Mose wurde zornig auf sie. So lasen die Israeliten jeden Morgen die Körner auf, jeder so viel, wie er zum Essen brauchte. Später, wenn es heiß wurde, schmolz der Rest an Boden und verschwand. Als sie am sechsten Tag die eingesammelte Nahrung zubereiten wollte, war es doppelt so viel wie sonst. 5 Liter für jeden. Die führenden Männer Israels gingen zu Mose und berichteten ihm davon. Mose erklärte ihnen, der Herr hat angeordnet, morgen sollt ihr den Sabbat feiern, den Ruhetag, der ganz dem Herrn geweiht ist. Backt heute aus den Körnern Brot oder kocht sie ganz, wie ihr wollt. Was übrig bleibt, hebt ihr für morgen auf. Das taten die Israeliten, und diesmal war die Speise nicht verdorben, wie sonst, und enthielt auch keine Würmer. Mose befahl, esst heute, was von gestern übrig ist, denn heute halten wir den Ruhetag, der dem Herrn geweiht ist. In der Wüste werdet ihr nichts finden. 6 Tage lang könnt ihr die Körner sammeln, aber am 7. Tag vom Sabbat wird nichts da sein. Trotzdem versuchten einige Israeliten am 7. Tag Körner zu sammeln, doch sie fanden nichts. Da sagte der Herr zu Mose, wie lange weigert ihr euch noch, meine Gebote und Weissagungen zu befolgen? Ich habe euch den siebten Tag als Ruhetag gegeben, darum versorge ich euch am sechsten Tag mit doppelter Menge Nahrung. Geht also am Sabbat nicht los, um Körner zu sammeln, bleibt in euren Zelten. Daraufhin hielt das Volk den siebten Tag als Ruhetag ein. Die Israeliten nahmen die Körner Manna. Sie waren weiß wie Koriandersamen und schmeckten gebacken wie Honigkuchen. Mose sagte zu den Israeliten, der Herr hat befohlen, einen Krug voll Manna für eure Nachkommen aufzubewahren. Sie sollen sehen, womit der Herr euch in der Wüste ernährt hat, nachdem er euch aus Ägypten befreit hatte. Dann wies er Aaron an, fülle 2,5 Liter Manna in einen Krug und bewahrt es im Heiligtum des Herrn auf, damit es für die kommende Generation erhalten bleibt. Aaron gehorchte und stellte den Krug mit dem Manna ins Heiligtum vor die Bundeslade. Die Israeliten lebten 40 Jahre lang vom Manna, bis sie an der Grenze Kanans besiedeltes Land erreichten. Ja, wir stehen in der gleichen Herausforderung. Unser Leben geht auch oft durch Wüste, durch Herausforderungen. Und doch dürfen wir in diesen Herausforderungen immer wieder Gottes Wunder und Versorgung und Fürsorge erleben. Und Gott benutzt diese Herausforderungen des Lebens, um uns zu verändern, unseren Charakter zu gestalten, um uns auch auf die Probe zu stellen, um ja, aus uns wertvolle Menschen zu machen, die, wo er wirklich überprüft, ob wir wirklich es so meinen, ob wir wirklich hingegeben für ihn leben wollen oder ob wir nur seinen Segen wollen. Willst du Gott? Willst du Christus als Person oder willst du nur seine Segnung? Gott möchte dich segnen, aber er möchte, dass du dich in ihm verliebst und dass du eine Beziehung mit ihm hast. Und all das prüft er. In 1. Petrus 1, 6 bis 9 möchte ich als Parallele dazu lesen. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtung, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Zu Lob, Preis und Ehre, weil offenbar wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der seligen Seligkeit. So, das sagt für mich aus, dass diese Läuterung, dass wir durch dieses alles, was wir gehen, wenn wir immer wieder Gott die Treue geben, dass dadurch unsere Beziehung zu Gott immer kostbarer wird. Für Gott und auch unser Charakter, unsere Persönlichkeit bekommt einen Ewigkeitswert. Und Gott wird nur Menschen in seinem Reich haben, die immer wieder Ja zu ihm gesagt haben, die ihm die Treue für immer geschworen haben. Und da lässt er Sachen zu, um das immer wieder beweisen zu können. Wie auch in einer guten Ehe sind Herausforderungen da. Gilt dieses Eheversprechen, greift nur dann oder hat nur dann seinen Wert, wenn es auch in den Herausforderungen greift. Wenn man auch da Ja zu seinem Partner sagt, wenn es vielleicht nicht so klappt, wenn Krankheit oder Schwierigkeiten die Beziehung erschüttert. Sich dann immer wieder zu entscheiden, ist eine Entscheidung erst einmal. Ich habe versprochen. Und es ist auch mit meiner Entscheidung für Christus. Wenn es manchmal dick kommt, dann greift manchmal nur noch, ich habe mich entschlossen für dich, Herr Jesus. Und ich suche dich neu. Und dann wird diese Liebe wieder erneuert. Und so ist es auch in einer Ehe. Dann entscheidet man sich und dann wird diese Liebe immer wieder erneuert und bekommt durch Krisen auch Tiefgang. Man wächst immer tiefer zusammen. Man wird immer, diese Gemeinschaft wird immer bedeutsamer. Sie verliert an Oberflächlichkeit und geht durch solche Herausforderungen in die Tiefe. Und das möchte Gott möchte, dass die Beziehung mit ihm in die Tiefe geht und nicht nur an der Oberfläche plätschert. Gott möchte, dass er an erster Stelle steht und du keine anderen Götter neben ihm hast. Gott ist auch ein eifersüchtiger Gott. In den 10 Geboten steht es: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Es ist Gott wichtig, weil Gott die Beziehung mit ihm immer vergleicht, auch mit einer Ehebeziehung. Braut, Bräutigam, das vergleicht er immer, um das zu verstehen, wie intensiv und wie wichtig ihm diese Beziehung ist. Und deine Beziehung, deine Ehe, wenn deine Frau oder dein Mann nur an zweiter oder dritter Stelle steht, dann kann diese Beziehung nicht auf eine Qualität kommen, sondern er muss irdisch gesehen jetzt wichtiger auch wie deine Kinder sein, wichtiger als alles andere. Die Beziehung zu deinem Partner muss immer wieder die erste Priorität haben, damit sie auf einem hohen Niveau sein kann. In 1. Samuel 15, Vers 23 lesen wir: Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Und in Kolosser 3, Vers 5 heißt es, die Habsucht, die Götzendienst ist. Es kann einem viel zum Götzen werden. Aber ungehorsam gegenüber Gott, ungehorsam gegenüber seinen Geboten, seinen Willen, das ist schon für Gott, das ist wie wenn man Gott wehtut, wie wenn man ihm Schmerzen zufügt. Das tut ihm weh. Weil er meint es gut mit dir und mir und er weiß, dass du letztendlich durch Ungehorsam selbst deine Seele kaputt machst und zerstörst und du aus der Beziehung mit ihm dadurch dich entfernst. Vieles kann zum Götzen werden, das muss jeder für sich selber wissen. Für einen kann Computer zum Götzen werden, für einen Fernsehgucken, für einen sein Sport, für einen das Essen, für einen das Trinken. Jeder hat da seine Stärken und seine Schwächen. Das muss jeder für sich selbst beantworten. Aber alles, was dir wichtiger ist wie Christus, ist ein Götze. Und stört deine Beziehung und du selbst, ich will hier gar nicht drohen, leidest auch am meisten darunter, weil deine Beziehung zu Gott hat keinen hohen Niveau. Und nur wenn deine Beziehung zu Christus einen hohen Level hat, dann wirst du eine erfüllte Beziehung haben. Und dann wirst du aus dieser Fülle heraus profitieren können, die Jesus verheißen hat. Und wenn du das nicht hast, dann lebst du an Christus vorbei, dann bist du so ein wenig ein warmer Christ, aber letztendlich wunderst du dich selbst, warum die Begeisterung für Jesus dich nicht ergriffen hat und du eigentlich die Freude an Jesus gar nicht so richtig hast und begeistert bist. Und andere Dinge dir viel wichtiger sind wie Christus. Und auch diese Erfüllung in deinem Herzen und zum Schluss trotzdem eine Leere bleibt. Aber Jesus will nicht, dass du eine Leere in deinem Leben hast, sondern er möchte, dass du Fülle in deinem Leben hast. Und diese Fülle, die ist eben nur in Christus gegeben. Wir sehen die Rettung. Ich will dann schon zum Schluss kommen, ist der erste Beginn etwas Neues. Ja, Jesus hat dich befreit aus der Macht der Finsternis, aber du bist noch nicht am Ziel. Und das wird das nächste Thema sein, Heilung und Heiligung. Und es ist ein spannender Weg. Und ich erlebe es immer wieder und ich strecke mich. Ich habe so eine Sehnsucht nach innerer Heilung, weil ich auch heute noch merke, es ist schon viel, hat viel getan in meinem Leben. Und ich weiß noch, ich denke oft zurück, wie war es, als ich aus dieser Nacht und Finsternis, dieser Drogensucht herausgekommen bin, wie sogar meine Seele, wie ich Herzschmerzen gehabt habe, wie ich total meine Empfindungen kaputt waren und was hat Gott wiederhergestellt. Aber ich merke trotzdem, dass durch Schuld und Sünde der Teufel mir Sachen geraubt hat und Gott will die wiederherstellen. Er will das wiederherstellen. Er ist als Heiler auf diese Erde gekommen, um wiederherzustellen. Durch Sünde und Schuld sind wir beraubt worden, beklaut worden und sind Sachen in unserem Leben kaputt gegangen, die Gott wiederherstellen möchte. damit deine Seele und deine Empfindungen erneuert werden und du dadurch in ein besseres Leben, in eine höhere Lebensqualität hineinkommst. Er will dich zu diesem Ursprung, zum ersten Adam wiederherstellen. Deswegen ist Christus gekommen. Dieser Adam, der von der Sünde gefallen ist, hat die Sünde mit hineingebracht in die Welt. Und dadurch ist Tod und Zerstörung in die Welt gekommen. Aber Jesus ist der zweite Adam. Und mit ihm hat die Herstellung wieder begonnen. Und diese Heilung und Heiligung ist die Wiederherstellung deines Lebens und der Welt. Und sie endet dann in der vollkommenen Erlösung. Dann, wo es auch im Römerbrief heißt, dass sich die ganze Natur sehnt nach der Offenbarwerdung der Kinder Gottes, nach der Erlösung. Sie leidet unter diesem Joch der Sünde. Und dieser Herstellungsprozess, der hat angefangen, wir sind mittendrin und es liegt an dir und an mir, ob wir es zulassen, dass wir in diesem Prozess schnell vorankommen oder ob wir ihn ausbremsen. Wir können ihn auch ausbremsen und da schaden wir uns wieder selber. Deswegen sehne ich mich danach, selber für mein Leben. Herr, ich will mich ausstrecken. Dieses Jahr habe ich mir so als Ziel gesetzt, soll ein besonderes Jahr des Herrn sein für mich, wo ich mich danach ausstrecke, nach Heilung, nach innerer Heilung, nach tieferer Beziehung noch. Es soll immer so sein, aber ich will nicht so weit schauen. Ich will einfach dieses Jahr jetzt vor Augen haben. Und wie wir so auch am Silvester, wie die Botschaft war und wie wir auch im Zeichen der Zeit sind, dass Jesus bald wiederkommen wird. Ich will ihm entgegengehen. Ich will nicht nur warten, bis er kommt, sondern ich will wie eine Braut, die sich auf ihren Bräutigam freut, ihm entgegengehen. Und das heißt, wenn ich in der Heiligung lebe, dann gehe ich ihm entgegen. Dann wird mein Herz sich ausrichten nach nichts anderem, als ihm zu sehen und ihm immer ähnlicher zu werden. Dann gehe ich ihm entgegen. Der Herr segne euch. Amen.